durch das, dass wir eigentlich die ersten 3 Wochen vom Leben von der Josephine in Spitälern verbracht haben, ist das wie ein Ausnahmezustand gewesen. Und da ist die Herausforderung wirklich die vom Rhythmus. Josephine gibt uns ihren Rhythmus vor, wie wahrscheinlich jedes andere Baby auf dieser Welt. Und sich an das neue Normal gewöhnen, da ist jetzt die Herausforderung.
Mein Name ist Stefan Ribler. Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast». Der heutige Gast ist der Stanko Kovac. Herzlich willkommen.
Sali Stefan.
Du bist ja Leiter vom Eckarthof. Du bist Präsident von Dins aus Thurgau. Du bist in ganz verschiedenen Fachbereichen involviert, bist aber nicht aus der sozialen Arbeit gekommen. Du bist ja jemand, der so ein Quereinsteiger ist, jetzt im Bereich von sozialer Arbeit. Sag noch ganz kurz, wo du herkommst und was deine Person ausmacht, bevor wir dann einsteigen, warum denn überhaupt du da bist.
Also vielen Dank für die Einladung. Ich bin, ich bringe es mal auf den Punkt, als kleiner Bub hatte ich immer Freude an Geschichten. Und darum bin ich in die Richtung gegangen, habe Sprache und Literatur studiert, bin dann Lehrer geworden und habe dann die Arbeit mit den Jugendlichen, mit dem Menschen schätzen gelernt. Und eigentlich ist das das, was mich nachher in die Sozialarbeit gebracht hat und meinen Job an Eckarthof und zu der Insos Thurgau.
Jetzt bist du nicht in der Funktion von Geschäftsleiter vom Eckarthof da und auch nicht als Präsident von der Insos Thurgau, sondern du bist da, weil du Vater bist, Vater von Josephine.
Genau.
Ja, und ich mag mich noch erinnern, ich war bei dir im Garten gewesen. Wir haben irgendeine Besprechung gehabt. Und dann hast du mir eröffnet, du wirst Vater.
Genau.
Eigentlich nicht mehr geplant, überraschend. Und jetzt bist du Vater geworden. Josephine ist auf der Welt. Und jetzt ist etwas passiert. Und es ist schon passiert, während der Schwangerschaft, wo Josephine noch im Bauch von deiner Frau war. Was ist passiert?
Ja, tatsächlich, Josephine hat lange auf sich warten lassen. Wir sagen immer wieder etwa 14 Jahre, weil meine Frau und ich haben lange unser Kind gewünscht. Und dann haben wir gemerkt, dass wir das uns noch lange wünschen können, aber dass die Natur da noch ein Wörtchen mitzureden hat. Und wie du sagst, wir haben da wie ein bisschen auf der Seite gelassen und dann hat Josephine doch noch kommen wollen und hat dann letztes Jahr, also im 2023, irgendwie hat man dann gemerkt, da ist etwas unterwegs und haben dann Freude gehabt, haben es mit allen geteilt und dann ist irgendwann einmal beim, glaub, dritten oder so Besuch bei der Gynäkologin hat es dann geheissen, lasst das Kind, das ist in dem Mutterleib sitzt, das wie ein Buddha. Und dann haben wir ein, zweimal darüber gelacht, aber wo es dann wirklich nicht sich bewegt hat, oder wie man das kennt, haben wir dann das abklären lassen. Es ist dann auch eine Fruchtwasserpunktion gekommen und wir haben das genetisch anschauen lassen. Und es ist dann klar geworden, dass die Position im Mutterleib quasi auf einen Gendefekt kann hindeuten.
Jetzt hast du die Information bekommen, Gendefekt. Es liegt nicht so, wie man jetzt könnte sagen, alles okay. Was ist passiert? Was hat denn das ausgelöst?
Ja, zuerst sind wir natürlich ratlos gewesen und haben uns überlegt, okay, was sagt uns da jetzt? Und eben, wir haben dann auch natürlich wollen wissen, was ist da genau? Und haben dann einen Gentest machen lassen und haben dann auf eigentlich nicht so schöne Art und Weise erfahren, was das die genetischen Sequenzen, die man angeschaut hat, auf was das könnte rückschliessen lassen. Es sind dann 3 verschiedene Syndrome sind in Frage gekommen, aber man hat uns bis vor kurzem eigentlich nicht können sagen, was das mit der Josephine wird sein.
Oder? Also nicht eine abschliessende, gesicherte Nein. Diagnose, die nie gewusst haben, als Eltern.
Nein.
Jetzt hast du gesagt, es sei unschön. Oder? Das ist ja, mir ist ja dann auch immer Expertinnen und Experten ein Stückchen ausgeliefert. Oder? Also das ist ja dann, wie ich sagte, hoffst du, dass dann ein Arzt kommt, ein Mediziner kommt, ein Forscher kommt, der sagt, hey, da ist es, das können wir machen. Und das war ja nicht so. Das heisst, wir sind immer im Lauf gewesen. Wir wissen eigentlich gar nicht, was wirklich ist mit unserem Kind.
Ja, es ist manchmal auch die Art und Weise. Oder jetzt in unserem Fall, in uns eröffnet worden ist, dass Josephine wird den Gendefekt haben. ist nicht so schön gewesen. Es ist sehr, sehr sachlich gewesen, sehr kühl aus unserer Sicht. Und das hat dann aber zum Glück auch dazu geführt, dass ich persönlich, aber auch meine Frau, wir haben dann gefunden, und euch glauben wir kein Wort. Wie wir gesagt haben, okay, ihr habt jetzt das auf den Tisch gelegt, da und da sind die Sequenzen, es könnte da sein, könnte selbst sein oder etwas dritt sein, wissen wir alles nicht, gehen Sie doch googlen. Also in meinem Verständnis, kein Arzt, den ich kenne, schickt einem googlen. In dem Fall war es so gewesen. Und für uns war dann klar gewesen, so, egal, du alle Böden, wir wollen unser Kind, wir tun weder abtreiben noch irgendetwas machen, sondern lassen ihr den Willen, wo sie hat, nach 14 Jahren zu kommen, wir lassen ihr den.
Oder das klingt, du weißt es, oder? Mein Herz wird gerade schwer und finde das einfach wahnsinnig toll. Und wir haben in der Vorbereitung ganz kurz, oder, wie man halt einfach auch so miteinander tickt, hast du gesagt, und wir müssen da noch mit der Genetik anschauen. Mhm. Oder? Und jetzt hast du gerade vorne gesagt, oh, ich komme jetzt von einem Arzt, von einem begleitenden Gynäkolog oder Gynäkologin die Hinweise über, da könnte etwas sein. Und dann ganz schrecklich, kannst du ja googlen, oder, was da drin ist. Und dann sagst du ganz explizit, nein, Abtreiben ist für uns nicht im Frage. Aber ihr habt auch mit dem beschäftigt.
Es war ein Thema, das an uns angetragen worden ist. Und wir mussten da gar nicht breit besprechen. Für uns war klar, das gibt es nicht. Weder aus irgendwelchen christlichen oder glaubensorientierten Wert, sondern weil wir das so uns nicht können vorstellen. Weil wir gefunden haben, unser Kind soll seinen Willen haben, soll so auf die Welt kommen, wie es auf die Welt nochmal will kommen oder kann kommen. Und dann schauen wir weiter. Und dort sind wir jetzt am Schauen. Mhm. Also.
Wir kommen ja nicht darauf, was noch konkret und was für Konsequenzen die konkrete Diagnose mit sich bringt. Ich möchte gleich nochmal fragen, weil da ja immer auch ein ganz starkes Thema ist, wenn es um Schwangerschaft, um Geburt geht, von Menschen, die belastet sind durch eine Behinderung oder durch eine Krankheit. Mhm. Es gibt ja auch die Vertreter, die sagen, und wir schützen dann auch das ungeborene Leben vor der Geburt hinsichtlich einem ganz schweren Leben, einem schmerzvollen Leben, entlang auch von einem leidvollen Leben. Wie ist denn die Argumentationsseite bei euch?
Ja, das ist tatsächlich etwas, was wir uns überlegt haben. Oder? Und genauso wenig wie uns ein Arzt können sagen, was das genau wird sein, genauso wenig haben wir können sagen, wir wissen es besser und tun aus dem Grund dann quasi anfangen vorwerken in dem Ganzen. Ich finde jetzt gerade die Worte nicht so recht, aber es ist für uns klar gewesen, dass wir da nicht dem im Weg stehen. Weil wir einfach gesagt haben, wir sind parat oder wir fühlen uns parat, im Rahmen von dem, was kommt, weil es auch wirklich ein Wunschkind ist.
Oder der Teil, wo du jetzt sagst, Wunschkind, ist ja dann nachher auch immer ein Stück weit, ist es denn der Wunsch vom Kind, wenn es dann so lebt, wie es muss leben. Und ich weiss, wir haben da vorne gesagt, ich darf fragen, wenn ich will, und wir kennen uns wirklich so gut, dass das auch in dieser Form ist, ist für euch nie zur Debatte gestanden, genau da die Fragestellung von lebenswertem Leben. Nicht aus der Sicht von jetzt uns, die ein lebenswertes Leben haben, sondern aufgrund von den Menschen, die dann mit einer Krankheit oder mit einer Behinderung umgehen, wo es für sie dann allenfalls nicht mehr so lebenswert könnte sein. Es muss auch sehr vorsichtig sein. Aber wir haben miteinander gesagt, das wollen wir auch miteinander ansprechen.
Ja, auf jeden Fall. Da kann man sehr akademisch anschauen. Ich denke, dort findest du keine Antworten. Weil am Schluss, was mein Leben lebenswert macht, kann nur ich sagen. Da kann nicht jemand anderes für mich. Und es wäre eine riesen Anmassung gewesen, um es so zu tun, als ob ich das schon wüsste oder als ob wir das schon wüssten, bevor sie überhaupt die Chance überkommt, auf die Welt zu kommen. Natürlich ist uns da durch den Kopf. Natürlich haben wir da auch diskutiert. Und natürlich haben wir auch in dem Sinne eine Entscheidung gefällt und haben in dem Sinne für das entschieden, dass sie kann auf die Welt kommen. Darum habe ich auch Mühe mit dem Begriff Gendefekt. Defekt heisst immer, etwas fehlt. Man könnte auch sagen, sie hat das Pfeiffer-Syndrom. Sie hat dunkle Haare. Sie hat blaue Augen. Sie hat gerne Spaghetti. Das sind alles Eigenschaften, oder?
Ja.
Und ich glaube, wenn du mich vorher gefragt hast, wer führt mich in die Sozialarbeit, wer führt mich in die Welt, in die schöne Welt auch von Menschen mit Behinderung, dann ist es da, zum Anerkennen, dass es nicht nur die normierte, instagramisierte Welt gibt, sondern einfach das Leben viel, viel mehr ist als nur da. Und ich würde nicht romantisch stehen, ist klar, oder? Wenn jetzt in unserem Fall unser Mädchen nicht könnte laufen. Da ist jetzt Gegenstand der Abklärung. Natürlich wird da irgendwann Diskussion, aber es hat immerhin die Chance, um eine Diskussion zu geben.
Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, dein Mädchen, Josephine Lili, hat das Pfeiffer-Syndrom. Und wo du mir dann auch gesagt hast, habe ich wirklich gemerkt, ich kenne das nicht. Mhm. Und bin dann googeln.
Mhm.
Entschuldigung, ich hasse. Ich weiss, wie ich es jetzt nicht mache. Und wenn der Arzt da sagt, dann finde ich es wirklich jenseits von gut und böse. Aber ich habe es gemacht, weil ich es einfach nicht kennt habe. Und habe ja dann dir zurückgeschrieben, mein Herz zerreißt fast, oder? Mhm. Als ich dann auch das Foto gesehen habe, wo du mir geschickt mhm. hast, oder? Habe ich gefunden, hey, das ist einfach ein tolles Mädchen, das jetzt hier auf der Welt ist. Und kannst du unseren Hörern mal noch erklären, was Pfeiffer-Syndrom ist? Ich glaube, du hast dich sehr intensiv beschäftigt mit dem Syndrom und was sind da Konsequenzen. Kannst du da auf den Punkt bringen?
Also ich hoffe, ich enttäusche jetzt niemanden, weil ich es eigentlich nicht so gut. Es ist bei uns ganz klar gewesen, von erstem Anfang, sie wird eine sogenannte Mosaikform haben von dem Pfeiffer-Syndrom. Und da muss man sich so vorstellen, das Syndrom ist eine Zusammenfassung von verschiedenen Symptomatiken. Und man hat uns gesagt, aufgrund von diesen genetische Betrachtungen, es wird von dieser Fülle, was in der Vollausprägung wäre, nur ein Teil sein. Und jetzt ist es bei der Josephine so, sie hat zum Beispiel den Fall, dass sie leicht vorstehende Augen hat. Das hat damit zu tun, dass das Mittelgesicht ein bisschen zurückversetzt gewachsen ist. Und sie hat auch, dass die sogenannten Fontanellen oder Schädelnöte können frühzeitig verknöchern. Und das Problem ist dort vor allem da, dass dann das Hirnwachstum könnte beeinträchtigt werden. Und darum muss man jetzt zum Beispiel in unserem Fall, müssen wir dort operativ dahinter. Und sonst mit dem Pfeiffer-Syndrom gehen verschiedene Sachen einher, wie zum Beispiel auch Epilepsie könnte etwas sein, ist bis jetzt aber bei ihr nicht nachweisbar. Ich würde so sagen, wir sind von vielem eben auch verschont geblieben. Klar, jetzt geht es darum, auch in die Verlaufskontrolle zu gehen, wie entwickelt sie sich und so weiter. Da ist schon bei meinem Baby noch relativ schnell, dass sie sich entwickelt, dass sie wächst und so weiter. Entsprechend engmaschig muss man das machen, oder?
Ja, jetzt die Klarheit von dieser Diagnose. Jetzt gleich noch mal vorne ganz kurz darüber diskutiert. Das Baby schläft nicht und es gibt lange Nächte. Und du bist als Vater und Mutter ist als Mutter wahnsinnig gefordert. Es gibt ein Ausfinden. Also alles das, was bei einer Geburt normal ist. Mhm. Jetzt kommt aber noch etwas dazu. Hätte ich das nicht ohnmächtig gemacht als Vater? Weißt du, so trittst du als Vater auch Beschützerinstinkt und da sein. Und du kannst nichts machen.
Du kannst überhaupt nichts machen. Eben, wenn du unbedingt etwas machen willst, dann hätte man müssen sagen, da wollen wir nicht in die Situation kommen, das hätte bedeutet, wir wollen sie nicht, oder? Das haben wir aber nicht wollen. Und, gell, Steff, also, es ist schon so, wenn man da vorgeburtlich weiss, was einem erwartet, ist es vielleicht nicht toll. Also, wir hätten uns das natürlich nicht so gewünscht für sie. Aber es kann auch immer sein, dass ein Kind zur Welt kommt und man dann erfährt, da ist etwas nicht gut. Und dann stehst du eigentlich vor der genau gleichen Frage.
Jetzt hat er die klare Diagnose schon gehabt, wo Josephine noch im Bauch war von deiner Frau. Hättest du anders reagiert?
Nein.
Für mich ist klar, dass das Nein von dir kommt. Oder? Das ist für mich so klar. Ich sage dir noch, warum ich die Frage auch stelle. Ich habe ja nicht googelt und bin dann nachher auf die visualisierte Darstellung von der Krankheit gegangen. Da hat mir eine Freundin gesagt, wo ich erzählt habe, dass es Vater war und so, aber das so die Diagnose. Und sie hat gesagt, sie sei dann nachher googeln und sie sei dann auf die Bilder gegangen. Mhm. Und auch wenn du die Bilder siehst, wäre es für dich so klar gewesen, aus ethischen Überlegungen, dass ein Kind kommt auf die Welt.
Wir haben die Bilder gesehen. Wir sind
also bevor Josephine auf die Welt
bevor sie auf die Welt kam, das war irgendwo 25. Schwangerschaftswoche, so um das herum, oder sogar noch vorher. Und dann wirst du konfrontiert mit dem genetischen Befund, genauso wie der jemand sagt, ihr stürbaren Einkommen ist der und der Betrag. Etwa so ist das emotional angekommen bei uns. Und nachdem ja einfach gesagt worden ist, gehen Sie googlen, ja, dann haben wir das gemacht. Haben dann aber richtig googelt. Wir haben dann differenziert googelt. Wir haben dann auch auf pädiatrischen Seiten googelt. Und nicht nur einfach auf Google Images, oder? Und da hat dann vieles relativiert. Und der Grundentscheid ist geblieben. Wir haben da nie fundamental hinterfragt unterwegs. Wir haben übrigens alles mit Ausnahme von dem genetischen Thema super Ärzte gehabt, Ärztinnen, pflegende Begleitung, einfach alle sehr zugewandt. Da muss ich an dieser Stelle wirklich mal sagen.
Aber es ist auch wichtig, oder? Also du würdest es ja nicht so explizit sagen, wenn du nicht würdest erfahren haben, wie wichtig in dieser Situation die Rahmung ist, auch die zugewandte, die Expertise, der entlastende Moment, elementar wichtig.
Und vor allem die Genetikerin, sie war Frau Doktor in Zürich, die hat auf meine Frage, was bedeutet denn da jetzt genau, was sie uns gerade gesagt haben, einfach nicht können antworten. Und wenn du aber dann, wenn du einen super Gynäkolog hast, zum Beispiel im Kantonsspital Münsterlingen, der hat uns sehr fadengrad informiert, der ist aber auch sehr warmherzig gewesen und hat uns auch getragen und hat uns von Anfang an gesagt, schauen Sie da und da und da, muss ich Ihnen in Aussicht stellen. Und wenn ich vorher eben gemeint habe, das Lustige ist, es hat sich immer mehr in die richtige Richtung relativiert. Man hätte dann etwas ausschliessen können, etwas Zweites ausschliessen, etwas Drittes ausschliessen und so. Und so wie Josephine jetzt bei uns ist, ist es so, dass sie eine normale Lebenserwartung hat, dass sie eine normale Intelligenz hat, dass sie normal funktionierende Organe hat. Aber die paar Themen, die sie hat, die hat sie. Wie andere Leute auch ihre Themen haben. Oder? Mhm.
Wenn man jetzt aber wechselt mit «und», dann können wir ja wie sagen, der «und» ist ja jetzt etwas, was auch wichtig ist und hochrelevant ist in den Lebensphasen, die jetzt kommt. Oder? Man sagt ja, entwicklungspsychologisch, das erste Jahr ist wichtiger als das zweite ist wichtiger als das dritte Jahr. Und jetzt ist Josephine da auf der Welt und ich weiss, sie ist eingipst. Sie hat beide Beine eingipst. Was ist denn der Grund, wieso sie jetzt die beiden Beine eingipst hat?
Sie hat im Mutterleib schon die Haltung gehabt, die Beihaltung, wo eben dann, mir gesagt haben, das sieht aus wie ein Buddha. Von der Hüfte her hat sie zu wenig Bewegungsspielraum gehabt. Im Mutterleib hat dann sich auch quasi auf die Hüftknöchel von meiner Frau abgestützt. Da hat man dann gesehen, bei der Geburt hat sie an den Knien noch so wie Druckstellen gehabt. Aber die Füße selber, die sind nicht in der Achse. Da gibt's Sichelfüße oder Klumpfüße. Und man tut jetzt mit einer sehr konservativen Gips Massnahmen. Also, ihr müsst euch so vorstellen, sie kommt alle Wochen einen neuen Gips über, wo nochmal ein bisschen mehr, nochmal ein bisschen mehr, nochmal ein bisschen mehr in die richtige Richtung, wie eine Zahnspange. Und von dem her ist das nicht invasiv. Es ist natürlich schon brutal zum sehen, da hast du ein Neugeborenes, wo seit Woche zwei, wo es auf der Welt ist, die Gips muss tragen, oder? Aber es ist natürlich mit dem Ziel verbunden, dass sie möglichst ohne Operation kann in eine gewisse Normalität kommen. Das ist die Idee.
Von der Mobilität.
Von der Mobilität.
Also vom Laufen. Ja. Also die Chance ist aufgrund von dieser Behandlung mit den Gips möglich.
Die ist möglich. Wie wahrscheinlich das ist, das wissen wir nicht. Und laufen wird wahrscheinlich nicht sein, sie wird in 20 Jahren den New York Marathon laufen. Wahrscheinlich nicht so. Aber dass sie wirklich auch mobil sein und vielleicht weniger Hilfsmittel muss in Anspruch nehmen.
Jetzt ist die Josephine da, die bereichert auch ihr Leben.
Ja.
Sie nimmt ein Stückchen aus Leben und gibt etwas Neues. Mhm. Was ist so die grösste Herausforderung, die du und deine Frau zur Zeit da drin stehen? Weißt du, wenn du jetzt könntest sagen, so, jetzt kann ich auch so ein bisschen Herausforderungen und Anforderungen definieren. Was sind so die grössten?
Es ist durch das, dass wir eigentlich die ersten drei Wochen vom Leben von der Josephine in Spitälern verbracht haben, ist das wie ein Ausnahmezustand gewesen. Also, du bist an einem Ort, wo, wie ich es vorher gesagt habe, viele Leute da sind, die dich betreuen, wo helfen, schauen und herausfinden und was ist das Beste fürs Kind und so weiter. In dem Moment, wo wir aus dem Zustand rausgekommen sind, in unser Anführungsschlusszeichen, neue Normal daheim, haben wir zuerst mal herausfinden, okay, wie fügt sich jetzt das? Also, wie machen wir es mit dem Schlafen und so weiter und so fort? Und da ist die Herausforderung wirklich die vom Rhythmus, würde ich sagen. Josephine gibt uns ihren Rhythmus vor, wie wahrscheinlich jedes andere Baby auf dieser Welt seinen Eltern den Rhythmus vorgibt. Insofern haben wir auch keine Vergleichsmöglichkeit, weil es ist unser erstes Kind. Und von dem her, dass sich an das neue Normal gewöhnen, da ist jetzt die Herausforderung. Es ist nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Mhm.
Gibt es noch eine zusätzliche Dimension, die das Pfeiffer-Syndrom mit sich bringt? Oder? Wo du sagst, das ist schon noch ganz, ganz speziell. Hätten wir nicht, wenn Josephine gesund ist oder die Belastung von dieser Behinderung nicht hat?
Eine Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, wirklich, was mir fast das Herz gebrochen hat, ist, wird sie können Freundschaften haben? Ich weiß nicht, wo die Frage herkommt, aber. Und meine Frau hat dann sofort gefunden, ja, sicher schon. Und die wird auch Seich machen und die wird auch der Anführer sein und so weiter. Wir leben auf dem Land und die Leute sind grundsätzlich aufgeschlossen und alles. Aber wie wird das aussehen? In welche Schule geht sie? Also grundsätzlich, so wie sie jetzt aussieht, wär's eine ganz normale Schule. Auch wenn sie vielleicht dann einen Rollstuhl bräuchte oder sonst Stöck oder etwas. Ja, welche Themen das da noch kommen, wegen dem Pfeiffer-Syndrom. Im Moment ist das wie nicht aussagbar. Also.
Jetzt erlebe ich ja das, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit dem, was wir eingestiegen sind, nämlich, dass du nicht auf der anderen Seite, aber mit einer anderen Funktion im Feld, in den Lebensräumen von Menschen mit Behinderung bist, nämlich der, der eine Leistung erbringt, der, der Unterstützungsleistungen bringt, der Rahmenbedingungen schafft. Und jetzt bist du mit deiner Tochter, ja, so blöd es klingt, auch auf dieser Seite, wo ein Leistungsempfänger ist, wo ein Stück weit auch, meinte ich, angefordert ist auf Unterstützungsleistungen.
Ja.
Was bedeutet das für dich?
Es ist noch ein bisschen frisch, die Perspektiven, oder? Aber ich sehe schon, dass es wahnsinnig viel braucht, oder? Jetzt einfach nur schon diagnostisch, nur schon einfach Termine. Wenn Josephine hat seit etwa ihrer zweiten Lebenswoche hat sie einen eigenen Google-Kalender, wo man ihre Termine einträgt, dass man die Termine nicht verschlampt und so weiter. Nur schon einmal da. Aber was mir jetzt einfach auffällt, ist, dass die Perspektive ich eigentlich immer hatte. Ob ich jetzt Lehrer gewesen bin und aus Sicht von der Schülerinnen und Schüler versucht habe zu denken. Ich glaube, das ist das, was ich auch mache, wenn es um unsere Klientinnen und Klienten geht. Ich denke nicht primär, wie einfach lässt sich jetzt das managen oder verwalten oder wie günstig oder was, sondern wo ist, wenn wir vorher von Lebenswert geredet haben, wo ist dort der Benefit? Und das bedingt, dass wir der Klient oder Klientin sagt, wann er oder sie braucht oder wie auch immer. Und die Dimension, die ist jetzt wie in meinem Privatleben auch da.
Ja. Macht das einen Unterschied, wo du ja ein Stück weit eine Stellvertreterrolle musst übernehmen am Anfang?
Ja.
Oder? Auch für dein Kind, für Josephine, ein Stück weit perspektivisch zu schauen. Du hast vorhin gesagt, in welche Schule geht sie und wie tun wir sie in Schule und finden sie da in einem Gespänli und. Ist das ein Unterschied, aus einer professionellen Rolle das anzuschauen oder denn jetzt tatsächlich als Vater? Also gibt es da Verschiebungen von der Gewichtigkeit, von der Relevanz, von der Deutungshoheit?
Die gibt es wahrscheinlich. Es fühlt sich jetzt nicht wahnsinnig danach an, weil ich würde jetzt für Josephine nichts in Anspruch nehmen, wo ich nicht für jemand anderen würde, mich dafür stark machen. Aber natürlich, Klientinnen und Klienten haben wir am Eckerthof 200, oder? Dort bin ich ja nie so unmittelbar eins zu eins, das geht ja gar nicht. Aber bei meiner eigenen Tochter, wo ich ganz zugewiesene Rollen auch überkomme, ist es selbstverständlich anders. Aber vom Feeling oder von der Mission, vielleicht so gesagt, fühlt sich's an wie das, was ich sonst schon mache.
Ja. Jetzt ist ja auch mit der Geburt von der Josephine und mit ihrer Lebensumstellung Dann ja auch eine Wirklichkeit passiert.
Oh ja.
Für euch und für das Umfeld. Wie hat das Umfeld reagiert auf diese Situation, auf die Lebenssituation von der Josephine?
Wir haben da in der Familie früh geteilt. Wir haben sowieso früh dort informiert, unser Umfeld, familiär, Freunde, auch geschäftlich, weil wir einfach gefunden haben, wieso warten bis irgendwie Woche 12 warten wir, glaube ich, einmal. Und man wartet ja eigentlich nur darum, weil man das Gefühl hat, ja, dann ist dann alles gut. Und dann kann man sagen, was, wenn nicht? Also, was, wenn in Woche 9 schon etwas nicht gut ist? Dann bist du ja Maus bei allein, das haben wir nicht wollen. Also, wir haben das von Anfang an früh geteilt. Und auch die Thematik mit dem Syndrom, da sind wir immer offen damit umgegangen. Und die Leute sind entsprechend offen auch damit umgegangen, weil sie gefunden haben, also das ist jetzt meine Interpretation, okay, ist schon gar nicht so schlimm oder die tun jetzt nicht den gleichen oder so. Nicht zum etwas verstecken, nicht zum etwas irgendwie schöner reden oder romantisch reden, wo nicht ist. Vorhin hat man, glaube ich, vom Normalisierungsprinzip geredet. Und da habe ich sehr einen klugen, vernünftigen Begriff gefunden, den ich allmählich vermisse.
Die Frage ist einfach, weisst du die Norm? Was ist denn das Normale, ja, wo man sich dann ein Stück weit orientiert? Und gerade, wenn man dann eine Krankheit als Diagnose hat, wie das Pfeiffer-Syndrom, wo zu seltenen Krankheiten gehört,
ja,
gell? Also es gibt ganz wenig Kinder, wo
ja,
das Syndrom, ja, das Krankheitsbild haben. Weißt du ungefähr, wie viele Kinder
es noch? Uns ist gesagt worden, heb dich fest, das ist in der Schweiz ein Kind alle 15 Jahre. Also wenn sie jetzt im 24 auf die Welt gekommen ist, wäre das letzte statistische Pfeifferkind in der Schweiz im 09 geboren, dann davor im 94 und so weiter. Ob das so haltbar ist, weiss sie nicht, aber es ist tatsächlich sehr selten.
Ich weiss es vom Verein für Kinder mit seltenen Krankheiten, dass ein Teil so herausfordernd ist, dass es eben so wenig Kinder gibt, mit einer so seltenen Krankheit, dass die Forschung und die Industrie wenig investiert in der Forschung, in die Entwicklung von irgendwelchen Diagnosen, von Therapien und, dass man da eben auch recht allein ist.
Ja.
Haben da genug Expertise gehabt, die auch unterstützt hat als Eltern, die gesagt haben, hey, look, da ist ein Weg, da haben wir gute Erfahrungen? Oder sind ihr da genau in dem Vakuum hinein? Niemand weiss über irgendetwas Bescheid.
Ich glaube, man muss ein bisschen differenziert anschauen und sagen, also grundsätzlich war das Signal immer, das ist ein spannender Fall. Vorgeburtlich, nachgeburtlich. Da haben die Leute gefunden, auch die Ärztinnen und Ärzte. Da haben wir immer so viele Leute gehabt, die schauen und das mal sehen wollten und so. Und zwar könnte man jetzt versuchen, sie zu glauben, es ist wie früher auf die Jahrmärkte oder wenn man die Leute bloßgestellt hat. So hat es für uns nie angefühlt, sondern tatsächlich, es ist etwas, was man nicht jeden Tag sieht und vielleicht auch aus einem Forscherinstinkt raus oder so, dass jetzt jemand wirklich Expertise hätte, ist zu wenig der Fall. Wir sind auch vorgeburtlich im Unispital Zürich gewesen. Es ist lange nicht klar gewesen, wird Josephine können in Münsterling auf die Welt kommen, was unser Wunsch war, weil es natürlich naheliegend ist für alle. Und in Zürich ist uns gesagt worden, ja, sie haben dort natürlich viel mehr Know-how, viel mehr Fallraten und so weiter. Und dort habe ich dann ein bisschen im Anschluss an das, was ich bei der Genetik schon gesagt habe, ja, Moment mal, ihr habt ja das Pfeiffer-Syndrom nicht öfter statistisch, als es überhaupt möglich ist. Also hat die Expertise zu Münsterlingen und jetzt Zürich, die hebt sich wahrscheinlich die Waage. Oder? Und wenn nicht wirklich etwas dagegen spricht, dass jetzt sie kann in Münsterlingen auf die Welt kommen, dann kommt sie in Münsterlingen auf die Welt. Klar kann man sagen, okay, verwachsene Schädel nicht oder verknöcherte Schädel nicht, hat man natürlich viel mehr in Zürich, weil dort einfach geografisch und so weiter. Aber da sind wir zum Beispiel im Kinderspital Ostschweiz in St. Gallen genau gleich gut aufgehoben. Oder? Also darum sage ich, differenzieren, von was reden wir da? Reden wir von dem Thema, von dem Thema, von dem Thema?
Wenn ich jetzt behaupte, du und Steffi, deine Frau, werden absolute Expertinnen, Experten sein von dem Pfeiffer-Syndrom, oder? Auch wissen, wie begleiten wir unsere Tochter, was sind da innen auch für Variablen drin, wo gibt es da innen auch gelingende Momente für eure Tochter. Um euch herum ist ein Hilfssystem oder Helfersystem.
Ja.
Oder? Und wir wissen aus dem professionellen Kontext Case Management, Fallführung. Fallführende Personen, bist du und Steffi das? Oder gibt es da wirklich jemanden, weißt, der so den ganzen Blick hat, der medizinisch, therapeutisch, juristisch, finanziell, ökonomisch, hey, gibt es da jemanden? Und wie wird das geregelt?
Es ist tatsächlich ein bisschen so, dass es in meiner Wahrnehmung in der Schweiz gibt es so viele gute lokale Möglichkeiten. Also das Juristische ist irgendwo abgebildet, das Ökonomische abgebildet, das Medizinische, das Therapeutische und so weiter. Aber es ist, wie es oft ist, die Kommunikation zwischen den verschiedenen Bereichen, die Übersicht, das Bigger Picture, wie man würde sagen auf Neudeutsch, da oder die Fallführung dann letztlich, da haben wir diskutiert, auf und ab. Und das ist jetzt jemand vom Crispi, St. Gallen, wo will einfach der Löwenteil an medizinischen Themen ist im Crispi. Dort haben wir auch einen Sozialdienst und so weiter. Ich glaube, so sind wir gut unterwegs, aber es ist null und gar nicht so, dass man sich da irgendwie ausnehmen als Eltern. Und ich persönlich will das auch gut machen. Ich hoffe, ich werde das auch gut machen. Und darum habe ich jetzt schon in verschiedenen Sachen zwischendrin mal ein Aber einlegen und einmal nachhaken und einmal ein bisschen Böhren legen. Einfach weil es um meine Tochter geht. Und du weißt, wie es ist, oder? Wenn es am Anfang nicht richtig aufgeleistet ist, gerade IV-Themen, die sind nachher, die rächen sich, oder? Es gibt formal-juristische Themen, Versäumnisse und so weiter.
Das ist ja eines von den Themen gewesen. Du hast mir geschrieben, hey, IV-Anmeldung ja. Und so. Also, komm, ist die Josephine da auf der Welt, ja. Oder? Geht schon so der Verwaltungstechnische, die Ansprüche. Ja. Dass du ja auch nicht mehr verpasst.
Genau.
Du sagst es so recht. Wenn du dann mal so etwas verpasst hast, dann kommt ein riesen Rattenschwanz von Anforderungen, die dann manchmal sogar zum Leidwesen dann, jetzt ich auch im Fall von der Josephine wäre. Gibt es da Formen, weißt, von Unterstützung, wo, ja, das ist ja nicht ein Alltagsgeschäft, oder? Also da kommst du in Situationen, wo du gefordert bist mit Themen, mit administrativen, mit rechtlichen Fragestellungen, wo du eigentlich nicht wirklich aufgestellt bist. Wo und wer unterstützt dich auch jetzt in diesem Bereich?
Also wir haben jetzt eine Mitgliedschaft bei ProCap zum Beispiel gemacht. Ich habe auch von meinem beruflichen her mittlerweile auch gewisse Vernetzung auch mit Proinfirmis zum Beispiel und so. Und ich bin jemand, der nicht scheu ist zum Fragen. Weil ich weiss einiges auf der Welt und vieles weiss ich nicht. Und dort, wo ich mir nicht sicher bin, dann frage ich Leute, die es besser wissen. Und ich glaube, so ist es ein Modus, wie man kann irgendwo dem Ganzen versuchen, gerecht zu werden. Oder? Mhm.
Wenn man jetzt nochmal so den Spannungsbogen schliesst zu dem, wo du herkommst und wo du jetzt gelandet bist, als Geschäftsleiter von einer grossen Organisation, die Unterstützung, Betreuung, Lebensräume, Wohnräume, Arbeitsräume für Menschen mit einer Beeinträchtigung, mit einer Behinderung zur Verfügung stellt und jetzt deine Tochter so mitnimmst perspektivisch, hat das eine Konsequenz für deinen Job, für das Verständnis von deinem Job? Also hat sich jetzt da etwas geändert?
Also das hat ganz sicher Konsequenzen. Aber welche das sind, das ist für mich nicht klar. Weil, wie ich es vorher gesagt habe, also grundsätzlich habe ich immer versucht und versuche auch immer aus Sicht von den Leuten, die ein Bedürfnis haben. Und da kann jetzt ein Klient oder eine Klientin sein, da kann eine Schülerin oder ein Schüler sein, oder in meiner früheren Tätigkeit, das ist total egal. Ich glaube, es geht um die Art von Haltung, oder? Und wenn du mich so fragst, glaube ich, die Haltung wird wie auch nochmal nicht nur untermauert, sondern unterkellert sogar, oder? So fühlt sich das im Moment an. Und das ist, drum tönt es vielleicht auch locker, wenn ich so drüber rede. Aber es ist das, was ich empfinde und es ist das, wo ich auch leben will, oder?
Mhm. Wir kommen jetzt schon zum Abschluss von unserem Gespräch. Es geht wahnsinnig schnell, halt einfach auch vorbei. Wir haben, bevor wir ins Gespräch eingestiegen sind, völlig unabhängig von der Josephine und von der Lebenssituation, die wir jetzt haben, uns unterhalten mit einer Ethikfrage. Also müssen wir nicht viel mehr auch in dem ganzen Bedingungssalat, wo wir innen drin sind, nicht nur ökonomisch, finanziell, rechtlich, strukturell reden, sondern müssen wir nicht wieder einfach so ein bisschen zurückkommen und sagen, hey, was sind unsere ethischen Maßstäbe? Was ist unser ethischer Kompass, wenn es genau um solche Menschen geht, die ein Teil, ein ganz wertvoller Teil sind von unserer Gesellschaft oder von unserem Sein? Gibt es da innen etwas, wo vielleicht dein auch ein ethischer Kompass ein Stück weit neu nivelliert hat oder neu ausgerichtet hat?
Da bin ich ja schon länger bei dir mit dieser Thematik. Oder? Man kann, wenn man über Ethik redet, in dem Zusammenhang geht es am Schluss letztlich um Wert. Es geht darum, für wer oder wozu mache ich, was ich mache, als Körperschaft, als Institution, als ich, wo ich bin. Und früher hat zum Beispiel Kirche oder Religion hat Antworten gegeben, vielleicht auch, wie am Eckertof die Anthroposophie weltanschaubig ist. Und ich habe das Gefühl, in der heutigen Welt ist manchmal wie ein bisschen ein Vakuum, weil wenn es weder religiöse Werte noch weltanschauliche Werte sind, sind schnell einmal ökonomische Werte, sind schnell einmal Wert, wo man sich überstülpen lässt aus anderen Lebensbereichen. Da redet man über Effizienz und so weiter. Was natürlich wichtig ist, dass man effizient ist. Aber es beantwortet die Frage nach, was bedeutet es? Oder wie ich sie auch der Genetikerin gestellt habe, was bedeutet denn da? Beantwortet es nicht. Und zum nicht allzu ausufernd werden, ich glaube ganz fest, es braucht wieder eine Rückbesinnung auf die Wichtigkeit von Wert. Welche Werte da sind, kann man aushandeln. Aber dass man Wert muss haben, für den man dann auch einstehen kann, an denen man gemessen wird, ich glaube, das braucht es.
Da wäre ja wie, wenn man es jetzt weiterdenkt, dass Josephine in einem Erwachsenenalter kann ethische Maßstäbe mitgestalten oder vielleicht den Tatbeweis erbringen, hey, ich habe ein lebenswertes Leben.
Ja. Da wäre absolut unser Ziel. Ich habe auch schon mal gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass aus ihrer vielleicht auch eine Behindertenrechtlerin wird. Das weiss man ja nie.
Ja, Stanko. Haben wir da besprochen, was wir haben wollen besprechen? Aber lass uns doch noch ganz kurz auflösen, warum haben wir so gehadert oder warum haben wir so genau angeschaut, das Gespräch jetzt durchzuführen zu dem Thema? Was ist deine Auflösung? Warum da nicht jetzt einfach so locker vom Hocker gemacht worden ist?
Es ist jetzt eben doch noch locker vom Hocker gewesen, am Schluss. Ihr habt da ein sehr sympathisches Ambiente geschaffen. Ich glaube, weil sich wirklich da so ein bisschen verschiedene Dimensionen tüpfen, oder? An dem Ort, wo Josephine jetzt bereitet tut, wo für uns neu ist, für uns alle neu ist, dass man einfach wie nicht so richtig vorbereitbar oder dass ich können vorbereiten. Ich habe es für mich mal in ein Bild gebracht. Ich bin mir zum Teil vorgekommen wie der Koffer, der von New York auf Zürich kommen soll, aber zu Bali gelandet ist. Nicht gegen Bali oder so, aber irgendwie so ein bisschen, stellenweise so ein bisschen verloren. Und du kennst mich ja gut. Grundsätzlich kann ich dem etwas abgewinnen und sagen, gut, jetzt bin ich nicht dort, wo ich gedacht habe. Wie finde ich eine Piste an der Art? Und ich habe gewusst, wenn wir miteinander reden und die Sachen beleuchten, dann gibt es vielleicht hoffentlich auch Reaktionen von Hörerinnen und Hörern, wo da vielleicht einmal schon mal etwas gehört haben oder etwas möchten beitragen. Da ist die ganz grosse Hoffnung. Also, wie wir auch gesagt haben mit Pfeiffer-Syndrom, was heisst das? Wie alleine ist man oder wie vernetzen kann man sich? Ich glaube nicht, dass wir Experten werden für das Pfeiffer-Syndrom. Ich glaube, wir werden Experten für Josephine, die das Syndrom hat, als eins von ihren Eigenschaften. Oder? Aber wenn sich da Leute auch verbinden wollen, ich glaube, dann haben wir
etwas geschafft.
Etwas geschafft, ja, genau.
Danke vielmals, dass du uns teilhast. Hast an dieser Geschichte. Und ich wünsche einfach dir und der Steffi und der Josephine, dass sie wirklich mal eine Menschenrechtlerin wird. Danke vielmals, dass du da warst.
Vielen Dank für das Gespräch und für die Möglichkeit der Teilgabe. Danke vielmals.
Ja, vielen Dank. Ja, geschätzte Hörer, Hörerinnen vom Podcast Kontrast, wenn ihr irgendwo eine Kritik haben, irgendwo eine Idee haben, irgendwo eine Frage haben an unsere Gäste, jetzt an Stanko Kovac, dann könnt ihr uns einfach ein Mail schreiben an kontrast@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.